SRF 1.
Punkt Alba 1, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Die Entführer im Jemen lassen drei Mitarbeiter des Roten Kreuzes wieder frei. Darunter ist auch ein Schweizer. Wissenschaftler in den USA gelingt es, menschliche Embryonen zu klonen. Fachleute nennen das eine Sensation. Experten schlagen vor, Fußfesseln künftig mit GPS-Sendern auszustatten. Der Nutzen allerdings ist umstritten. Um 13 Uhr Tagesgespräch. Afghanistan, Pakistan. Bei uns in den Schlagzeilen wegen Krieg, Tod, Korruption. Doch wo Schatten, ist auch Licht. Unsere Korrespondentin Karin Wenger über ihre Erfahrungen in schwierigen Ländern um 1. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy. Nun direkt weiter mit Angelique Welchli und der Nachrichtenübersicht.
Die drei in Jemen entführten IKK-Mitarbeiter sind wieder frei. Sie seien in guter Verfassung, sagte eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Die Mitarbeiter waren am Montag im Süden Jemens von bewaffneten Milizen entführt und gestern am späten Abend wieder freigelassen worden. Bei den Freigelassenen handelt es sich laut Nachrichtenagenturen um einen Schweizer, einen Kenianer und einen Mann aus Jemen. Das IKK selbst machte weder Angaben über die Staatsangehörigkeit der drei Männer noch über die Umstände der Entführung und der Freilassung. Forschern in den USA ist es erstmals gelungen, menschliche embryonale Stammzellen zu klonen. Die Forscher setzten in eine Eizelle den Kern menschlicher Hautzellen ein. Daraus wurden dann genetisch identische Embryonen erzeugt. Menschliche Stammzellen können sich zu jeder beliebigen Zelle des Körpers entwickeln. Durch die Verwendung dieser Zellen erhoffen sich die Mediziner einen Durchbruch, etwa bei der Behandlung von Herzkrankheiten oder Parkinson. Drei Wochen nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch tritt ein Abkommen für mehr Sicherheit in Kraft. Dieses hatten 31 internationale Textilkonzerne unterschrieben, darunter C&A, Zara und der Schweizer Konzern Switche. Die Vereinbarung soll Millionen Textilarbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch besser schützen. Beim Einsturz eines Fabrikgebäudes hatten Ende April mehr als 1100 Menschen ihr Leben verloren. Inzwischen ist es auch in Kambodscha zu einem Unglück in einer Fabrik gekommen. In einer Schuhfabrik stürzte die Decke ein, zwei Personen kamen nach Polizeiangaben ums Leben. Grund für den Einsturz seien vermutlich schwere Eisengeräte gewesen, die im Stockwerk über der Schuhfabrik gelagert waren. Der Schweizer Luxusgüterkonzern Richemont hat im Geschäftsjahr 2012-13 einen Umsatz von umgerechnet fast 14 Milliarden Franken erzielt, 14% mehr als im vorangegangenen Geschäftsjahr. Der Reingewinn stieg um gut 570 Millionen auf fast 2,5 Milliarden Franken. Das französische Atomkraftwerk Fessenheim nahe der Schweizer Grenze bleibt weiter am Netz. Das Berufungsgericht in Nancy hat eine Klage abgewiesen, welche die sofortige Schließung des AKWs verlangt hatte. Geklagt hatte der deutsch-französisch-schweizerische Atomschutzverband. Dieser stellte die Gefahren durch Erdbeben und Überschwemmungen im Rheingraben in den Vordergrund. Das AKW Fessenheim ist seit 1977 am Netz. Die französische Regierung will das AKW bis Ende 2016 abschalten. Das Kreisgericht Wiel hat einen Journalisten der Zeitung Blick zu einer bedingten Geldstrafe von 7.200 Franken verurteilt, wegen Anstiftung zur Amtsgeheimnisverletzung. Der Blick hatte 2011 Bilder von zwei Taxifahrern aus St. Gallen veröffentlicht, dies im Zusammenhang mit Vergewaltigungen von Taxikundinnen. Die Bilder hatte sich der Journalist widerrechtlich über einen Privatdetektiv von einem Polizisten beschafft. In der Begründung des Kreisgerichts Wiel heißt es, der Privatdetektiv habe den Polizisten zur Herausgabe der Bilder gedrängt. Die beiden wurden ebenfalls zu bedingten Geldstrafen verurteilt. Die Hebammen in der Schweiz wollen bei Schwangerschaften und Geburten wieder mehr Verantwortung übernehmen können. So möchten sie in den Spitälern etwa eigenständige Abteilungen zur Geburtshilfe, für die sie die Verantwortung tragen und nicht die Ärzte, so wie es heute meist der Fall sei. Die Hebammen lancieren deshalb heute eine entsprechende Petition. Der Wirbelsturm Mahasen hat in Bangladesch erste Todesopfer gefordert. Mindestens 2 Menschen starben, als der Sturm über den Süden des Landes fegte. Laut den Behörden verursachte er 3 Meter hohe Sturmfluten. Gemäß ersten Erkenntnissen wurden über 500 Häuser beschädigt. Burma ist ebenfalls vom Wirbelsturm betroffen und auch in Indien wird die Bevölkerung vor drohenden Sturmschäden gewarnt. 1 Million Menschen suchte Zuflucht in Notunterkünften.
12.35 Uhr, Rendezvous. Nach den Schlagzeilen über geklonte Embryonen die Frage, wie weit ist es noch bis zum geklonten Menschen? Nach der Tötung von Marie die Frage, haben Fußfesseln künftig GPS und würde damit wirklich vieles sicherer? Nach der Textilkatastrophe von Bangladesch, viele Kleiderproduzenten denken um, aber längst nicht alle. Dann tanz dich frei in Bern.
Wer will kommen, muss halt selber nur mitrechnen, dass etwas schief gehen kann.
Über die Folgen anonymer Einladungen auf Facebook und Company. Schließlich Wundermittel Abenomics. Warum die Wirtschaftspolitik von Japans Premier Abe erfolgreich ist. Bis jetzt zumindest. All das nach Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.278 Punkten, minus 0,4%. Der Euro wird zu einem Franken 24,46 gehandelt und der Dollar zu 96 Rappen 73. Das Wetter. Im Norden ist es heute meist bewölkt und gebietsweise fällt Regen. Dazwischen gibt es aber auch immer wieder längere trockene Abschnitte und teils auch kurze Aufhellungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 18 Grad. Im Süden regnet es kräftig bei maximal 12 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei 1700 bis 2300 Metern. Auch morgen Freitag bleibt es oft bewölkt und zeitweise fällt Regen bei 13 Grad. Im Süden lässt der intensive Niederschlag am Nachmittag nach. Am Samstag ist es im Norden mit Föhn teils sonnig, meist trocken und wieder wärmer. Im Westen und im Süden fällt Regen. An Pfingsten ist es wechselnd bewölkt und vielerorts nass bei 14 Grad.
Ja, werden wissenschaftliche Durchbrüche vermeldet, ist oft Skepsis angebracht. Oft auch zu Recht, wie der Fall des südkoreanischen Genforschers Wang Woo-suk zeigte, der 2005 vermeldet hatte, erstmals menschliche Embryonen geklont zu haben. Denn diese Meldung war falsch, Wang Woo-suk stürzte vom Wissenschafts-Olymp hinunter ins Gefängnis. Jetzt aber soll es soweit sein, Forscher haben erstmals menschliche Embryonen hergestellt durch Klonen. Ich fragte den Bioethiker der Universität Lübeck, Christoph Rehmann, ist den Forschern damit tatsächlich ein Durchbruch gelungen?
Es ist sicher ein wesentlicher Durchbruch gelungen, weil es bisher noch nie möglich war, aus einer Zelle eines Patienten kombiniert mit einer Eizelle, aus der man vorher den Zellkern rausnimmt, einen Embryo wachsen zu lassen, der so weit gedeiht, dass man embryonale Stammzellen isolieren kann und diese Stammzellen tatsächlich funktionieren. Das ist zum ersten Mal gelungen jetzt.
Was erhoffen sich denn die Forscher vom Klonen embryonaler Stammzellen?
Man könnte theoretisch für therapeutische Zwecke Zellen herstellen oder Gewebe herstellen für diesen Patienten, von dem man eine Körperzelle genommen hat, um eben den Zellkern zu kriegen, den man in die Eizelle eingesetzt hat. Das heißt, es gibt dann Gewebe, das immunologisch mit dem Gewebe des Patienten übereinstimmt und nicht abgestoßen wird, also transplantiert werden kann.
Das heißt, eigene Nieren, eigene Lungen könnte man dann so züchten?
Zuerst wird es sicher darum gehen, Zellkulturen herzustellen für ganz bestimmte therapeutische Zwecke, die sich dann im Körper des Patienten in geeigneter oder hoffentlich guter Weise einnisten und anwachsen könnten.
Zum Beispiel für welche Behandlungen?
Also man spricht jetzt häufig von gewissen Herzkrankheiten, wo Herzmuskelzellen abgestorben sind und der Patient braucht quasi neue funktionierende Herzmuskelzellen, das wäre eine Möglichkeit. Im Prinzip geht es einfach um Krankheiten, wo Gewebe ausgefallen ist oder wo Zelltypen nicht mehr funktionieren. Das sind ganz viele Krankheiten.
Wie groß ist denn die Gefahr, dass diese effiziente Methode auch missbraucht wird?
Ich sehe Missbrauchsmöglichkeiten theoretisch auf zwei Ebenen. Das eine ist, wenn Therapien zu früh angeboten werden, bevor sie klinisch getestet sind, bevor sie sicher und effizient sind, an Patienten, die verzweifelt sind, keine anderen Therapien bekommen und auch zahlungsbereit sind. Also das wäre Missbrauch durch kommerzielle Unternehmen in irgendeinem Land der Erde, wo keine richtigen Gesetze sind dagegen. Und das Ausnutzen der verzweifelten Lage von Patienten. Das ist das eine. Das andere ist das reproduktive Klonen. Theoretisch möglich, den Embryo in eine Frau, in die Gebärmutter einzusetzen, wo er vielleicht ja weiter wachsen würde und ein Mensch daraus entstehen könnte. Das ist verboten. Aber jedes Verbot kann natürlich auch übertreten werden.
Wenn wir beim Menschen sind, ist natürlich die Frage im Raum, kommt als nächstes nach diesem jüngsten Durchbruch nun der kopierte Mensch? Stichwort Forscher spielen Gott.
Ich glaube nicht, dass es möglich ist, auf diese Weise Menschen zu kopieren. Und zwar deswegen, weil die DNA, das ist das Einzige, was eigentlich dann identisch ist mit dem Spender der Zelle, weil die DNA nicht die Identität des Menschen ausmacht. Bei eineiigen Zwillingen ist es ja auch so, dass die DNA identisch ist zwischen diesen beiden und trotzdem sind es unterschiedliche Personen. Also das Höchste, was man machen könnte, jetzt theoretisch, wäre einen zeitverzögerten eineiigen Zwilling eines Menschen herzustellen. Das wäre quasi ein Klon, also keine Kopie.
Aber dagegen sind natürlich Widerstände zu erwarten.
Ja, ich hoffe ja. Also ich finde das nicht akzeptabel, dass man das an Menschen tut, schon aus Gründen der gesundheitlichen Risiken, die damit verbunden sind. Man weiß es aus den Tierexperimenten, Sie erinnern sich an Dolly, das Schaf, das war krank, es hat Arthrose und hat ein viel kürzeres Leben gehabt als normale Schafe. Für Menschen wäre das ein extremer Menschenversuch, den man nie erlauben darf.
Das sagt der Bioethiker Christoph Rehmann in den Mittagsinformationen von Radio SRF. Nach dem Fabrikunfall in Bangladesch setzt in der Textilbranche ein Umdenken ein. Zahlreiche Unternehmen haben eine Vereinbarung für bessere Arbeitsbedingungen unterschrieben. Um Mitternacht ist die Anmeldefrist abgelaufen. International tätige Unternehmen wie C&A und Zara haben unterschrieben und auch die Schweizer Textilkette Switcher. Es gibt aber auch Abwesende. Wirtschaftsredaktor Ivan Lieberherr.
Verbindliche Brand- und Gebäudeschutzregeln für mehr als 1000 Textilfabriken in Bangladesch. Jenny Holdcraft vom federführenden internationalen Gewerkschaftsverband Industrial Global Union spricht von einem historischen Durchbruch.
It is a historic agreement. There's never been anything like it before.
Gut gemeinte Absichtserklärungen gab es in der Vergangenheit immer wieder. Diesmal bleibe es aber nicht bei leeren Versprechungen, gibt sich Jenny Holdcraft überzeugt. Die Vereinbarung sei rechtsverbindlich. Das wüssten die Unternehmen, die unterschrieben hätten.
It is legally binding. So the companies know that in signing up to this, they are making a legal commitment.
Diese Rechtsverbindlichkeit hält große Unternehmen in den USA davon ab, die Vereinbarung zu unterzeichnen. Aber auch manche Schweizer Firma steht abseits. Zum Beispiel die Migros. Aber nicht, weil die Migros die Ziele der Vereinbarung nicht teilen würde. Die Migros war bei der Ausarbeitung der Gebäudesicherheitsmaßnahmen nämlich dabei. Aber bevor unterschrieben wird, will die Migros die Details kennen, wie Sprecherin Martina Bossart erklärt.
Im Moment steht die generelle Vereinbarung, aber die Details über Maßnahmen, Finanzierung und Zuständigkeiten sind noch nicht ganz klar. Wir beteiligen uns auch jetzt an der Erarbeitung von diesen und entscheiden dann Ende Mai, wie und in welcher Form wir uns beteiligen.
Nicht dabei ist auch die Kleiderkette Chicorée mit ihren über 160 Läden in der Schweiz. Chicorée bezieht rund einen Fünftel der Textilien aus Bangladesch. Inhaber Jörg Weber sagt, dass er aus zeitlichen Gründen den Initiativtext noch nicht gelesen habe. Er sei aber interessiert daran, dass sich die Arbeitsbedingungen der Näherinnen verbesserten.
Ich unterstütze selbstverständlich sämtliche Initiativen zur Verbesserung dieser Arbeitsbedingungen und Verhältnisse.
Andere Schweizer Kleiderunternehmen äußerten sich bislang nicht zur Vereinbarung für Bangladesch. Doch beim Gewerkschaftsverband Industrial Global Union steht die Tür für weitere Firmen offen. Jenny Holdcraft räumt ein, dass man in der kurzen Zeit noch nicht alle Unternehmen habe direkt ansprechen können.
Not every single retailer in the short time frame has been personally approached in this process. You know, the door is wide open to other brands who wish to join the process now.
Man habe schon zahlreiche wichtige Firmen beisammen und das sollte weitere zum Mitmachen ermutigen, hofft Jenny Holdcraft. Die Vereinbarung für die Textilbranche in Bangladesch könnte darüber hinaus als Modell für weitere Länder und weitere Branchen dienen.
Ivan Lieberherr. Viele bekannte Kleiderunternehmen wollen nach der Katastrophe also dafür sorgen, dass die Arbeiterinnen in Bangladesch nicht mehr unter so gefährlichen Bedingungen produzieren müssen. Andere Kleiderhersteller müssen sich um ihr Image keine Sorgen machen, denn für sie steht billig nicht im Vordergrund, sondern sie produzieren Kleider noch in der Schweiz und in europäischen Ländern. Eine dieser wenigen Firmen ist die Isa Bodywear im Kanton Thurgau. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer hat die Unterwäschefabrikantin besucht.
Sie sieht ein bisschen aus wie ein kleines Karussell und sie verursacht einen riesen Lärm, die Strickmaschine der Firma Isa Bodywear. An ihr hängen im Kreis 80 Garnspulen. Mit rasender Geschwindigkeit verstricken hunderte winziger Nadeln völlig automatisch feinste Baumwollfäden. Die Maschine und ihre drei Schwestern in dem Raum schaffen zusammen rund 10 Kilometer Stoff am Tag.
Wir stricken noch selber, das ist die Einzigartigkeit von Isa,
sagt Thomas Salmann, Isa-Chef in der fünften Generation. Das thurgauische Amriswil war einst das Zentrum der Schweizer Wäscheproduktion. Heute sind die Maschinen der Isa Bodywear die einzigen, die hier noch rattern. Alle anderen Amriswiler Textilunternehmen sind eingegangen oder ins Ausland abgewandert. Isa wurde 1849 vom deutschen Einwanderer Johann Josef Salmann gegründet. Sein Ururenkel Thomas Salmann stellt heute Herrenunterwäsche und Pyjamas für Damen und Herren her im mittleren bis oberen Preissegment. Salmann gibt zu, dass auch er in der Vergangenheit darüber nachgedacht hat, die Produktion ganz ins Ausland zu verlagern.
Wir haben vor 3 Jahren das letzte Mal durchgerechnet und haben errechnet, wenn wir die Strickerei und das Färben auslagern würden ins nahe Ausland, dann werden etwa 500.000 bis 600.000 Franken mehr Cashflow zu erreichen. Oder wenn wir noch weitergehen, dann würden die Zahlen steigen in astronomische Höhen.
Doch Gewinnmaximierung sei ihm nie so wichtig gewesen, betont Salmann. Als Familienunternehmer habe man primär den Fortbestand der Firma im Blick. Und außerdem sieht sich der FDP-Politiker als Unternehmer in der Verantwortung gegenüber dem eigenen Land.
Weil wir A, an den Standort Schweiz glauben, und B, frage ich mich als Unternehmer, wo arbeiten denn mal meine Kinder, wenn jeder Unternehmer die Schweiz verlassen würde, des Geldes wegen.
Überdies sei es eine Qualitätsfrage. Wenn er den Stoff mit den eigenen Strickmaschinen herstelle und ihn in der Schweiz färben oder bedrucken lasse, behalte er die Kontrolle über seine Produkte. Außerdem könne er in kleinen Stückzahlen produzieren und sein Angebot innerhalb weniger Wochen an neue Kundenwünsche anpassen. Und er könne eine möglichst umweltverträgliche Produktion garantieren. Das alles gehe mit einer Auslagerung nach Übersee nicht. Allerdings produziert auch Isa Bodywear ihre Unterhosen nicht von A bis Z hier in der Schweiz. Salmann lässt diese im Isa-Werk in Portugal nähen.
Es ist eine Lohnfrage. Eine Portugiesin verdient 600 Euro mal 14. Das ist etwa 20%, was eine Schweizerin verdienen würde. Das Produkt würde nicht mehr gekauft, wenn ich zu Schweizer Nähtarifen verrechnen müsste.
Das Werk in Portugal hat bereits sein Großvater gebaut. Thomas Salmann hat dort vor 3 Jahren noch einmal in moderne Maschinen und in Sonnenenergieanlagen investiert. Auch in der Schweiz investiert er weiter. Er zeigt seine neue 200.000 Franken teure Stanzmaschine. Hier schneiden seine Mitarbeiterinnen die Stoffe zu, aus denen in Spanien Unterhosen genäht werden. Auch ein eigenes Kleinwasserkraftwerk soll in Amriswil im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Es sei letztlich ein Verkaufsargument, dass er nicht nach Asien abgewandert sei, sondern in der Schweiz und in Europa produziere, gibt sich Thomas Salmann überzeugt.
Dass wir hier noch so viel produzieren, das zeichnen wir auf unseren Produkten auch aus. Das wird langfristig, bin ich überzeugt, vom Konsumenten honoriert.
Dennoch. Eine Garantie, dass die Isa Bodywear auf ewig in der Schweiz bleiben wird, will auch Thomas Salmann nicht abgeben. Wenn die Kunden die Bemühungen einmal nicht mehr honorierten, also nicht mehr bereit seien, für Schweizer Unterhosen einen etwas höheren Preis zu bezahlen, dann müssten vielleicht auch er oder später seine Kinder abwandern, um die Firma zu retten.
Elektronische Fußfesseln. Den Mord in Bayern haben sie nicht verhindert. Seit gut 10 Jahren können einige Kantone in einem Versuch Straftätern solche Fußfesseln anlegen, statt die Täter hinter Gittern einzusperren. Zwar sind die meisten Erfahrungen positiv, aber es gibt auch Probleme. Und der neueste Fall wirft die Frage auf, ob elektronische Fußfesseln mit GPS ausgerüstet werden sollten, um Täter besser überwachen zu können. Auch das wird bereits ausprobiert. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn fasst den Stand der Dinge zusammen.
Dass schwere Verbrecher wie Mörder beim elektronischen Monitoring mitmachen dürfen, ist die Ausnahme. Die Mehrheit der Träger von elektronischen Fußfesseln wurde zu Gefängnisstrafen von bis zu einem Jahr verurteilt und gehen erst gar nicht ins Gefängnis, sondern werden stattdessen elektronisch überwacht. Gesamtschweizerische Zahlen aus den 7 Versuchskantonen gibt es nicht. Die aktuellen Zahlen aus dem Kanton Solothurn zeigen aber die Grössenordnung. 40 Personen mit elektronischen Fußfesseln waren zu kurzen Freiheitsstrafen verurteilt. Einer hatte ein schweres Delikt begangen. Die elektronischen Fußfesseln waren eine Integrationsmaßnahme gegen Ende der Strafverbüßung. Bei leichten wie auch bei schweren Delikten wird genau geprüft, wer von elektronischen Fußfesseln profitiert. Martin Schmid, langjähriger Leiter der Bewährungshilfe des Kantons Solothurn, zu den wichtigen Punkten für die Beurteilung.
Übernimmt jemand Verantwortung für das, was er getan hat? Kann jemand auch Opferempathie zeigen? Hat er sich wirklich mit seiner Tat auseinandergesetzt? Oder bleibt er in der Opferhaltung, gibt allen anderen Schuld für etwas, aber selber übernimmt er diese nicht, etc.? Das sind die Punkte, die relevant sind.
Ist jemand im Strafvollzug mit elektronischen Fußfesseln, kriegt er oder sie bestimmte Auflagen. Es braucht eine Tagesstruktur, heißt eine Arbeitsstelle und man muss sich an einen genauen Stundenplan halten. Die zeitliche Überwachung funktioniert aber nur mit Verzögerung. Bis die Behörden realisieren, dass etwas nicht stimmt, vergehen Stunden. Auch kann ein Täter die Fußfessel zu Hause entfernen und danach rausgehen. Die elektronischen Fußfesseln sind eine Art Hausarrest und kein eigentliches Überwachungssystem. Eine Ortung mit GPS gibt es zurzeit nur versuchsweise, zum Beispiel im Kanton Basel-Land. Ein schweizweiter Ausbau wird diskutiert. Für schwere Straftaten sei GPS nötig, nicht aber bei allen Taten, erklärt Gerhard Mann, zuständig für die elektronischen Fußfesseln im Kanton Basel-Land.
Also wir möchten ja auch nicht die Eingriffe in die Persönlichkeitssphäre keinen Overkill machen. Wir möchten auch nicht Daten sammeln, die wir nicht brauchen. Die normalen Vollzugsfälle werden normal weiterlaufen. Und die Fälle mit so speziellen Situationen, die werden wir dann viel mehr als jetzt mit GPS absichern.
Strafvollzugsexperte Benjamin Bräger warnt vor einer falschen Sicherheit. Auch ein GPS an elektronischen Fußfesseln könne keine Straftat verhindern. Für Bräger ist klar:
Gefährliche Straftäter dürfen nicht in den offenen Strafvollzug und auch nicht in den Freigang gehen. Und deshalb eignet sich für gefährliche Straftäter Electronic Monitoring nicht.
Einig sind sich die Experten in einem Punkt. Bei elektronischen Fußfesseln bleibt immer ein Restrisiko, ob mit oder ohne GPS.
Ein Bericht von Monika Zumbrunn, 8:01. Über 10'000 junge Leute tanzten vor einem Jahr durch die Straßen von Bern. Sie verlangten ein Recht auf Party, auf mehr Freiräume. Es war die größte Jugendkundgebung seit den 1980er Jahren. Am Samstag in einer Woche steht der Bundesstaat eine Neuauflage dieser Straßenparty bevor. Über 10'000 haben ihr Interesse für die Tanz-dich-frei-Veranstaltung schon angemeldet via Facebook. Allerdings, worauf sich die Jungen freuen, das sorgt beim Berner Sicherheitsdirektor Reto Nause für Bauchweh. Brigitte Mader.
Uns gehört die Nacht. Das Motto der Tanzparty vor einem Jahr ist noch an die Eisenbahnbrücke bei der Berner Reitschule gemalt. Dort, vor dem alternativen Kulturzentrum, treffen sich die jungen Leute für den Ausgang. Auch am letzten Samstagabend. Keine Frage, in 2 Wochen an der angekündigten Tanzkundgebung sind sie dabei.
Das muss man erlebt haben, finde ich. Ich meine, die Stadt in dieser Art, in dieser Atmosphäre, findet man nur sein Auto.
Also wir Jungen sind immer so, wenn es so etwas gibt, normal sind wir dabei, weil es ist gratis.
Wer tanzt sich frei organisiert, die jungen Nachtschwämme wissen es nicht.
Vielleicht steht da gar nicht mehr gross dahinter, vielleicht hat das euch daheim mal etwas schnell auf Facebook gepostet und fertig.
Über 10'000 Leute sympathisieren unterdessen auf Facebook mit dem Anlass. Vielleicht würde er auch mittanzen, wenn er 20 wäre, sagt Reto Nause. Doch jetzt ist er 42 und Sicherheitsdirektor der Stadt Bern. Die Party ist illegal, ohne Bewilligungsgesuch. Nause sitzt in seinem Büro, auf dem Gestell hinter sich eine Platte der Hardrocker von AC/DC.
Bei der Größenordnung eines solchen Anlasses würde ein Veranstalter Hunderte von Sicherheitskräften stellen. Es gäbe engste Absprachen mit den Behörden. Es gäbe eine sichergestellte Kommunikation am Veranstaltungstag selber. All das findet hier nicht statt und all das macht eben diesen 25. Mai sehr unberechenbar.
Unberechenbar auch, weil in Bern verschiedene Großbaustellen Fluchtwege versperren. Ein großes Risiko, wenn Massenpanik ausbricht. Reto Nause verweist auf Duisburg. Bei der Love Parade dort vor 3 Jahren verkeilte sich die Masse bei einem Tunnel. 21 Menschen starben. Bern schüttet deshalb die Baugruben teilweise zu, damit die Fluchtwege frei sind. Den Umzug mit Gewalt zu unterbinden, fände Berns Sicherheitsdirektor aber unverhältnismäßig.
Kein verantwortungsbewusster Sicherheitsdirektor würde sich 10.000, 15.000 friedlich tanzenden Jugendlichen mit der vollen Staatsgewalt in den Weg stellen. Wer das tut, der radikalisiert eine ganze Generation Jugendlicher. Ich glaube, das kann nicht das Rezept sein.
Die Tanzparty entzieht sich der Kontrolle der Behörden. Den Zürcher Soziologen François Höpflinger erstaunt das nicht.
Das ist ein klassisches Motiv aus der Jugendforschung, dass tatsächlich die Jugendlichen, aber zudem auch jugendliche Erwachsene, sich eben versuchen, in einer gut organisierten, strukturierten Welt neue Freiräume zu erobern, auch wenn das gegen die Erwachsenenwelt geschehen muss.
Trotz der jugendlichen Eroberungslust, dieser Gymnasiast würde es befürworten, wenn die Veranstalter hinstehen würden.
Ich finde es wichtig, dass es so Leute geben müsste, die für das stehen. Weil, gibt es so bei wichtigen Themen, die gefährlich werden können, muss man auch eine Anspruchsperson finden.
Sorgen, dass etwas schiefgehen könnte, machen sich die jungen Nachtschwärmer aber nicht.
Mit euch in dem Sinn ist man selber verantwortlich, wenn man an das Fest geht, zu schauen, dass man sicher ist.
Wer will kommen, muss halt selber damit rechnen, dass etwas schiefgehen kann.
Letztes Jahr war es ja auch kein Problem mit so Schlägerei und so.
Wie viele diese Samstagnacht dann auch durchtanzen, das dürfte schließlich das Wetter entscheiden.
Und vor 13 Uhr noch das da. Die japanische Wirtschaft wächst wieder und wächst mehr, als viele Ökonomen erwartet haben. Verglichen mit dem Vorquartal um fast 1%. Die Politik des neuen Premiers Shinzo Abe scheint also zu wirken. Eine umstrittene Politik allerdings, die nicht auf Sparen, sondern auf massives Ankurbeln setzt. Ich fragte unseren Mitarbeiter Martin Fritz in Tokio, erntet Abe tatsächlich bereits erste Früchte seiner Politik?
Also die neue Wirtschaftspolitik ist ja de facto nur in Teilen umgesetzt. Und der Hauptunterschied zur alten Regierung ist, dass der Yen stark abgewertet hat um bis zu 30% etwa zum Schweizer Franken, zum Dollar und zum Euro. Das führt dazu, dass die Firmen, die im Exportgeschäft sind, mehr verdienen, höhere Bonuszahlungen an ihre Mitarbeiter ausschütten und entsprechend die Stimmung unter den Verbrauchern gestiegen ist. Die geben mehr Geld aus und das ist auch der Hauptgrund dafür, dass die Wirtschaft zwischen Januar und März um 0,9% zum Vorquartal gewachsen ist.
Das heißt, diese massiven Konjunkturprogramme, die ja auch angekündigt worden sind, die schlagen noch nicht zu Buche.
Das Geld fließt erst langsam in die Wirtschaft und vor allen Dingen ist es auf den Bausektor gerichtet. Da geht es unter anderem um den Wiederaufbau in den Tsunami-Gebieten, die vor 2 Jahren ja massiv beschädigt wurden. Aber dieses Geld spielt noch keine Rolle. Im Wesentlichen ist dieser Aufschwung auf eine Stimmungsänderung zurückzuführen. Regierungschef Abe hat es geschafft, dass die Leute mit etwas mehr Optimismus in die Zukunft blicken. Und das hat schon gereicht. Und dazu kommt, dass die Verbraucher, die zum Beispiel Geld im Ausland angelegt haben oder am japanischen Aktienmarkt, jetzt von den gestiegenen Kursen und von der Abwertung des Yen profitieren, dieses Geld teilweise abziehen aus ihren Anlagen und ausgeben, zum Beispiel für Luxus- und Markenartikel.
Macht also der neue Premier Abe da alles richtig, wenn das so aussieht?
Ja, und er muss auch alles richtig machen, denn Japan steht vor der schwierigen Aufgabe, in diesem Jahr die Wirtschaft so anzukurbeln, dass man im nächsten Jahr einen Steuerschock verdauen kann. Im April 2014 soll die Mehrwertsteuer von 5% auf 8% erhöht werden. Damit will man die starke Verschuldung ein bisschen reduzieren. Und das wird nur möglich sein, dafür gibt es sogar extra ein Gesetz, wenn in diesem Jahr die Wirtschaft kräftig wächst. Und deshalb bemüht sich die Regierung, dass das auch tatsächlich so kommt.
Dieser Steuerschock, der hätte aber dann auch wieder Auswirkungen auf den Konsum. Wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird, steigen die Preise der Produkte.
Ja, daran sieht man schon, dass das Ganze kein nachhaltiger Prozess ist. Also der Yen kann natürlich nicht unendlich abwerten. Das erhöht dann die Importpreise und verteuert die Produktion der auf die Binnenwirtschaft orientierten Firmen. Und die Staatsverschuldung kann auch nicht dadurch weiter erhöht werden, dass der Staat immer mehr Geld ausgibt. Also irgendwann mal muss die Regierung die Bremse ziehen und die Ausgaben verringern. Und dann haben wir natürlich Probleme mit dem Wachstum. Also ohne Strukturreform, und das ist das, was auch viele Analysten von Japan fordern, ohne Strukturreformen wird es kein nachhaltiges Wachstum geben. Und da hat die Regierung Abe bisher noch nichts gezeigt. Ein Paket mit solchen Reformvorschlägen soll im Juni vorgelegt werden. Aber ob die sich tatsächlich umsetzen lassen gegen den Widerstand der vielen Lobbys hier, das muss man abwarten.
Informationen und Einschätzungen von Martin Fritz in Tokio. 13 Uhr. Als Frau, als Korrespondentin unterwegs in der Gefahrenzone, in Pakistan, in Afghanistan. Wie ist das so? Das fragen wir gleich unsere Korrespondentin Karin Wenger im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags. Bitte, Angelique Weichli.
Die drei in Jemen entführten IKK-Mitarbeiter sind freigelassen worden. Sie seien in guter Verfassung, sagte eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Die Mitarbeiter waren am Montag entführt worden. 3 Wochen nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch tritt ein Abkommen für mehr Sicherheit in Kraft. 31 internationale Textilkonzerne hatten das Abkommen unterschrieben, darunter C&A, Zara und der Schweizer Konzern Switcher. Das französische Atomkraftwerk Fessenheim nahe der Schweizer Grenze bleibt weiter am Netz. Das Berufungsgericht in Nancy hatte eine Klage abgewiesen, welche die sofortige Schließung des AKWs verlangt hatte.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.